es war dann eigentlich Sekundenschnelle und alles war dann im Brand mit mir.
Renate Gschiel hatte vor 6 Jahren in ihrem Wohnzimmer einen schweren Unfall mit einem Ethanolofen. 70% ihrer Haut sind dabei verbrannt. Früher wäre das ein Todesurteil gewesen. Doch die Fortschritte in der Forschung sind enorm und tragen dazu bei, dass viele Patientinnen und Patienten mit extremen Brandverletzungen heute überleben. Nach Monaten auf der Intensivstation, unzähligen Operationen und einem harten Weg zurück steht Renate Gschiel wieder mitten im Leben. In der heutigen Podcast-Folge erzählt sie von ihrer körperlichen und psychischen Heilung und warum Aufgeben nie eine Option war.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Verstehe, in der ich das Thema Brandverletzungen weiterziehen möchte. In der vorigen Podcast-Folge habe ich ja schon mit einem Experten, dem plastischen Chirurgen Lars-Peter Kamolz, darüber gesprochen und heute möchte ich mir das Thema aus Betroffenensicht anschauen. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Moderatorin und Host dieses Podcasts und ich freue mich, Renate Gschiel begrüßen zu dürfen. Wir sitzen uns heute online gegenüber, ich im Rooftop-Foyer des Austria Center Vienna und Frau Gschiel bei sich zu Hause in der Steiermark. Und ich möchte Sie kurz mal vorstellen.
Okidoki.
Genau, Sie sind 42 Jahre alt, Mutter zweier Kinder und haben vor 6 Jahren einen schweren Unfall mit einem Ethanolofen gehabt. 2,5 Monate lang war nicht klar, ob Sie überleben werden. Wie geht's Ihnen denn heute?
Nach dieser ganzen langen Geschichte, also der ganze lange Weg zurück wieder ins Leben, muss ich heute sagen, stehe ich voll da und eigentlich, wenn mich jemand Außenstehender jetzt sieht oder der es nicht weiß, glaubt auch gar nicht, dass ich so eine schreckliche Geschichte hinter mir habe eigentlich.
Fangen wir vielleicht bei Ihrem Unfall an. Sie haben zu Hause im Wohnzimmer einen Ethanolofen. Das ist so ein Dekoofen, der zwar nicht richtig heizt, aber so das heimelige Gefühl von Feuer schafft. Was genau ist denn da im Winter 2016 passiert?
Mein fataler Fehler war, diese Wanne, wo man dieses Ethanol nachfüllt, war leider noch warm. Ich war der Annahme, dieser Ethanolofen ist schon abgekühlt und habe nachgefüllt. Ich habe dann nachher mit einem Brandexperten, der das Ganze ermittelt hat, in der Reha mit mir gesprochen. Der hat dann gesagt, mein fataler Fehler war auch noch, dass der Kanister fast halb leer war. Dadurch ist es zu einer Verpufferung gekommen und mir ist das Ganze um die Ohren geflogen. Es war dann eigentlich Sekundenschnelle und alles war dann im Brand mit mir. Ich glaube, in so einer Situation, das haben auch die Ärzte bestätigt, du hast so viel Adrenalin in dir, dass du funktionierst, weil ich bin eigentlich mit meiner schwersten Verbrennung zu den Nachbarn gelaufen, um mir Hilfe zu holen.
Sie sind ja dann im Brandverletztenzentrum in Graz behandelt worden, waren danach 4 Monate im Krankenhaus und alleine in der Akutphase sind Sie 12-mal operiert worden. Mhm. Können Sie vielleicht auch nochmal kurz beschreiben, was da alles gemacht werden musste?
Ja, es waren genau, glaube ich, 80 Tage. Ich war dann schon ansprechbar zum Muttertag oder so, weil die Kinder dann auf die Intensivstation gekommen ist. Aber es war ja immer noch die große Gefahr, weil einfach die Fläche so groß war. Und ich glaube, sie haben sich da auf nichts einlassen, dass man dann einfach sagt, ja, wir hätten jetzt früher keine Entwarnung gegeben. Weil man hört es ja immer wieder und dadurch, dass ich, ja, mich eigentlich mit denen auch viel beschäftigt habe im Nachhinein oder Leute auch kennengelernt habe und wie oft auch ich mit dem Herrn Professor Kamolz, dem was ich eigentlich vieles zu verdanken habe, weil ich glaube, für ihn war ich dann, dafür sage ich auch immer wieder, dass ich solche Interviews mache, ja, einfach, ja, dass man einfach so gekämpft hat und er auch probiert hat, ob jetzt, ich habe Deckungen gehabt, also eigene Haut wurde mir abgeschält, das ist wieder draufgedeckt worden. Ich glaube sogar, was er mal gesagt hat, mit Schweinehaut bin ich auch zugedeckt worden. Dann bin ich in einem Sandbett gelegen, wo ich geschwebt, also da war immer so, mir ist immer vorkommen, ich fliege irgendwie. Mhm. Es war halt eigentlich diese Zeit, ich habe eigentlich gedacht, nein, ich muss kämpfen, muss heim zu meinen Kindern. Mhm. Und der Professor hat auch immer zu mir gesagt, wo andere erst beginnen, wenn der andere hinten am Gang erst angefangen hat, war ich schon vorn. Und das hat er eigentlich immer ein bisschen so bewundert.
Ja, er hat auch gesagt, dass 80% von dem, was geschafft worden ist, war Ihre Leistung und nur 20% die Leistung der Ärzte. Warum glauben Sie, dass Sie das so geschafft haben oder eben, dass Sie eben so eine Vorzeigepatientin sind? Woher haben Sie denn da diese Kraft auch genommen und diesen Überlebenswillen, weil den braucht man ja auch.
Ja, im Nachhinein sage ich immer, meine Kinder, meine Familie, einfach, ja, die, was wir gut zugeredet haben. Weil auch wenn ich im Hintergedanken das gar nicht mehr weiß, sie haben mir die Zeitung vorgelesen. Deswegen ist mir oft ja gar nicht so vorgekommen, dass ich so monatelang eigentlich von der Außenwelt nichts mitbekommen habe. Mir ist eigentlich vorgekommen, ich weiß ja alles, weil sie haben ja oft nicht gewusst, was mir alles erzählen sollen mehr. Ich habe 5 Geschwister, nicht? Abwechselnd sind die gekommen, auch Papa und Mama, plus mein damaliger Lebensgefährte, nicht? Und ich glaube, das, ja, ich glaube, für die Kinder, glaube ich, einfach, ich wollte einfach nicht. Ich glaube, meine Zeit war nicht da.
Das finde ich ja sehr spannend, weil man hat ja jetzt auch gesehen in der Corona-Pandemie, dass sehr viel auf Social Distancing gesetzt worden ist und viele Leute alleine waren. Und bei Ihnen höre ich jetzt raus, dass ein großer Punkt, der mit Ihrer Genesung zu tun hatte, schon auch das war, dass man einfach, dass Sie in Gemeinschaft waren und dass es Ihre Familie gegeben hat, die da war. Es hätte wahrscheinlich anders ausgeschaut, wenn Sie ganz allein gewesen wären, oder?
Ich glaube im Unterbewusstsein, wenn die sagen, bitte komm heim wieder, Renate, oder schau, dass du schaffst, oder heute habe ich das mit deinen Kindern gemacht, oder ja, heute waren wir dort oder da, was halt auch ihren Leben mir da erzählt worden ist. Und eigentlich, ich war ja immer ein geselliger, lustiger, unternehmungsfreudiger Mensch. Ich bin ja im ersten Jahr, glaube ich, wieder Ski gefahren. Ja, mittlerweile tue ich Radfahren, ich tue Skifahren, ich tue Wandern.
Sie haben ja auch, glaube ich, im Grunde alles wieder lernen müssen, oder?
Ja, man glaubt es gar nicht. Es ist schon allein durch meinen Luftröhrenschnitt, nicht, wenn dich keiner versteht. Ich habe ja eigentlich nur mit den Augen, weil ich war zu schwach, dass ich mir was dass ich ihnen was aufgeschrieben habe. Auch. Ich meine, so Mitte Mai habe ich dann schon ein Tablet gekriegt, dass ich skypen habe können mit meinen Kindern dann. Aber ich habe auch nicht lang skypen können, weil ich das nicht halten habe können. Wenn man monatelang liegt, ist jeder Muskel weg. Man hat keine Kraft, schon allein in der Anfangszeit mich aufzusetzen. War 1 Minute, war fast zu lang. Und ja, habe mir eigentlich müssen schauen, das Schritt für Schritt. Aber ich glaube einfach, das Zusammenspiel schon allein von viele schimpfen auf die über die Spitäler, aber ich habe Ergotherapeuten gehabt, ich habe Physiotherapeuten gehabt, ich habe psychologische Betreuung gehabt, dann das ganze Team von der Intensivstation, das war so menschlich, so ja, ich habe mich einfach sehr wohl auch gefühlt mit dem Ganzen.
Also die menschliche Komponente war sehr wichtig.
Ja.
Jetzt haben Sie schon beschrieben, eben was alles gemacht werden musste und dass Sie so lange auf der Intensivstation waren. Was war denn an den Behandlungen das, was Sie am meisten überrascht hat, wo Sie sich gedacht haben, das hätte man nie gedacht, dass es das überhaupt schon gibt? Weil ich habe zum Beispiel gelesen, allein der Verbandswechsel, der hat ja bis zu 1,5 Stunden gedauert.
Ja, das ist ja eigentlich, es klebt ja alles drauf. Sie haben schon spezielle Verbände schon gehabt und ob sie was ausprobiert haben bei mir, das kann ich jetzt nicht sagen, aber sie haben sicher das Bestmöglichste und immer wieder versucht, mir das schmerzfreier zu gestalten und einfach, ja, dass ich sage, es tut nicht so weh, weil je mehr, dass ich zurück ins Leben gekommen bin, desto mehr habe ich meinen Körper zum Spüren angefangen. Und das war ja dann auch so, je mehr, dass du dich spürst, desto mehr hat man eigentlich an Schmerzen. Ich muss sagen, ich habe ja nicht diese, so wie man es oft sieht, diese Narbenzüge, diesen extremen Züge, die habe ich nicht. Weil wenn man jetzt meine linke Hand anschaut, die ist drittgradig verbrannt und ich glaube, da gibt es auch sogar ein Video, das was ich voriges Jahr im Mai, manche sagen, für ihn schaut das nicht schlimm aus. Es schaut eher aus, wie halt vielleicht jetzt keine 43-jährige Hand, sondern eine 83-jährige Hand, nicht? Wo man einfach sagt, ein bisschen faltiger ist sie halt. Aber nicht jetzt schlimm. Ich habe keine Schwimmhäute, ich habe nichts. Ich glaube, es ist einfach, ja, in der Branche so viel schon vor 6 Jahren passiert. Und ja, ich finde es auch gut, dass jetzt noch weiter, dass einfach die Genesung für die, was jetzt sowas passiert, einfach viel schneller vorangeht.
Wir haben es schon angesprochen, wenn man sie heute so sieht, da kann man ja wirklich gar nicht glauben, dass sie das alles erlebt haben, dass so ein großer Teil ihrer Haut verbrannt war, dass sie alles wieder neu lernen mussten. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Einschränkungen, wo sie sagen, okay, das ist mir geblieben von dieser Brandverletzung?
Was ich nicht gern tue, Ich habe mich eigentlich schon gewöhnt, ich ziehe mich im Sommer eher luftig an. Ich zeig's die Narben nicht. Also ein kurzes Rockerl würde ich jetzt nicht anziehen. Aber im Endeffekt denke ich mir, na, mir geht's gut, ich bin da. Meine Kinder werden wie, hat die Nina jetzt einmal zu mir gesagt, Mama, du bist ja was Besonderes.
Ja, das war jetzt auch mein erster Gedanke, weil ich mir gedacht habe, ihre Narben und die, das, was übrig geblieben ist von den Verbrennungen, ist ja eigentlich nur ein Zeichen und Zeugnis dafür, wie viel Kraft in ihnen steckt. Und das ist ja eigentlich fast wie so ein Merkmal, das sie vor sich hertragen könnten, wenn wir eben nicht die Schönheitsideale in unserer Gesellschaft hätten, die eben wieder andere Geschichten erzählen.
Ja, ich würde sagen, ich bin schon mental ein starker Mensch, aber ich will jetzt vielleicht nicht so, dass, wenn ich jetzt aber bei der Supermarktkasse stehe und das eigentlich so richtig, ja, zeigen, weil ich weiß ja selber, wenn einer einen dunklen Fleck im Gesicht hat, schaust du. Das ist jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie Abwertendes finde, sondern einfach, weil es nicht so ist, wie es sein soll.
Wie waren denn eigentlich die Reaktionen aus dem Umfeld nach Ihrem Unfall? Oder auch jetzt vielleicht noch?
Ja, es ist ja, ich bin von einem kleinen Dorf. Horrorgeschichten sind da durchgegangen. Nicht? Ich meine, die habe ich erst viel, viel später erfahren, wo so alles erzählt war. Gestorben bin ich auch schon dreimal. Wenn die Kirchenglocke geläutet hat, bin ich schon gestorben gewesen. Ja, die erste Reaktion, da war ich mit den Krücken unterwegs, dann habe ich einen Scheck einzahlen müssen bei der Bank und bin halt schwer vom Auto von meiner Schwester rausgekommen damals. Und einfach, wenn so, ah, schau, die Geschillrenate, so richtig laut, gell. Und am Anfang wollte ich ja zuerst gar nicht so unter die Leute, weil es einfach jeder sich umgedreht hat. Ich meine, ich bin eine Friseurin gewesen und wir haben die Leute kennt, nicht? Ich bin entlassen worden mit 39 Kilo, nicht? Schon allein, wenn du so ausgemergelt bist, bist anders. Dann habe ich immer lange Haare gehabt und habe komplett, weil der ja mit versenkt waren, komplett kurze Haare. Eigentlich war halt komplett ein anderer Typ und da hast du halt auch dann, ja, die Blicke erhascht, nicht?
Naja, und das ist so spannend, weil ich denke mir natürlich, das Wichtigste ist das Gesundwerden und das Überleben. Aber auf der anderen Seite höre ich jetzt schon auch immer wieder raus, dass es danach, also wenn man weiß, man hat es zumindest, man ist über dem Berg, gibt es einfach wieder andere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und eben auch so, wie Sie sagen, Sie waren dann einfach ein anderer Typ Frau. Und das muss man ja auch mal psychisch zusammenkriegen, dass das jetzt so ist und sich verändert hat.
Ja, und eigentlich, ich habe ja, wenn ich jetzt an meine Psychologen denke, die haben immer gesagt, ah, meine Stärke, nicht? Eigentlich, ja, vielleicht ist es irgendwo in die Gene drinnen, dass ich so stark bin, weil ich habe etliche Gutachten und Sachen, nicht? Auch durch das Unfallgutachten, was man da überall braucht, da hat mir jeder Psychologe gesagt, da hat's nichts bei Ihnen, da hat es nichts.
Normalerweise mache ich hier im Podcast ja auch immer eine kleine Kaffeepause, um die schweren und komplizierten Themen mal setzen zu lassen. Weil das online aber irgendwie eigenartig ist, lassen wir diese heute ausnahmsweise mal aus. Auch weil in unserem Gespräch eigentlich schon so viel Positives mitgeschwungen ist, dass wir gar keine richtige Pause brauchen, um uns zu erholen. Gibt es irgendwas, was Sie anderen mitgeben wollen, die vielleicht auch schwere Schicksalsschläge durchleben haben müssen?
Einfach mit Gleichgesinnten zu sprechen, das hilft dann auch. Einfach jeder, der was eine Geschichte hat, so eine schwere, mit solchen Leuten sich auch ein bisschen austauschen, dass man nicht da ganz allein ist. Ja, deswegen vielleicht will ich auch mal Geschichte erzählen, dass einfach mal sagt, es funktioniert jetzt vielleicht noch schneller und noch besser oder ich bin nicht allein. Weil ich glaube schon, dass viele auch die Scheu haben.
Was ich heute von dem Gespräch auf jeden Fall mitnehme, ist, dass Reden immer hilft. Nämlich auf der einen Seite hilft es anderen Betroffenen, weil sie wissen, sie sind nicht allein und weil sie sich vielleicht für ihr Leben was mitnehmen können. Aus ihrer Geschichte auch. Und was ich schon auch höre, ist, dass es auch ihnen hilft, darüber zu reden, weil, wenn man dann nicht das Gefühl hat, man muss irgendwie was verschweigen und kann vielleicht Dinge dann auch nochmal aufarbeiten.
Ja, genau. Ich glaube, das ist meine psychologische Betreuung, glaube ich, auch, dass ich einfach meine Geschichte immer wieder so alle Jahr einmal ein paar Mal erzähle. Und ich glaube, ja, vielleicht ist es auch das. Und ich mag eigentlich meiner Familie oder da noch mehr reden drüber. So.
Vielen herzlichen Dank, Frau Gschiel, für Ihre Offenheit und alles Gute weiterhin. Und vielleicht sage ich es noch ganz kurz dazu, falls es heute irgendwelche Nebengeräusche gab. Wir haben das Interview ja online aufgezeichnet und Ihre Kinder waren manchmal im Hintergrund zu hören, weil sie bei sich zu Hause sind und ich im Austria Center Vienna. Aber ich glaube, es hat dem Gespräch auf keinen Fall geschadet. Vielen lieben Dank.
Das hat es lebendig gemacht.
Lebendig werden in der nächsten Verstehe-Folge Bilder, die man sonst eher in Science-Fiction-Filmen vermutet. Organe aus dem 3D-Drucker zum Beispiel. Der plastische Chirurg Lars-Peter Kamolz ist noch einmal zu Gast und erzählt über sein Spezialgebiet, die regenerative Medizin, und inwiefern man diese mit einer Autowerkstatt vergleichen kann. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.